Hallo und willkommen bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Diese Woche habe ich was Besonderes für euch, nämlich eine Crossover-Folge, denn ich war zu Gast bei Bugtales, dem Biologie-Podcast von Jasmin Schreiber und Lorenz Adlung. Jasmin und Lorenz sind beide vom Fach. Lorenz forscht, und zwar seit neuestem in Hamburg. Und Jasmin schreibt auch Bücher. Kürzlich ist Abschied von Hermine erschienen, ein Buch, das sie nach dem Tod ihres Hamsters Hermine geschrieben hat. Und es ist eigentlich ein Sachbuch, in dem es natürlich um Hermine geht, aber auch um Ameisenköniginnen, um Opossums, um Pilze, also alles aus der Welt der Biologie. Und es geht ums Leben und ums Sterben und das Ganze auf eine wirklich sehr zauberhafte Weise, wie sie darüber schreibt, und auch eine sehr lehrreiche Art. Also wenn ihr neugierig geworden seid, Abschied von Hermine heißt das Buch. Jasmin und Lorenz haben kürzlich Jubiläum gefeiert, sind nämlich seit einem Jahr auf Sendung mit Bugtales und haben mich zu ihrer Folge eingeladen. Und ich habe mit ihnen über eine Nobelpreisträgerin gesprochen. Ich dachte mir, für die Jubiläumsfolge bringe ich eine Frau mit, die für ihre Verdienste auch tatsächlich geehrt wurde, damit wir was zu feiern haben. Und ja, also bevor ich gleich aufs Knöpfchen drücke und euch diese Crossover-Folge einspiele, wollte ich euch noch ganz lieb danken. Mittlerweile erreichen mich wirklich zahlreiche Themenvorschläge nach den jeweiligen Folgen und ich freue mich wahnsinnig. Da tauchen immer wieder neue Namen auf, von denen ich auch noch gar nichts gehört habe, die mich dann direkt einmal im Internet verschwinden lassen, weil ich dann mal so kurz auf Recherche gehe. Und ich bin immer total fasziniert, wen ihr alles kennt, wen ihr da ausgrabt, wen ihr vorschlagt. Also macht es gerne weiter. Ich freue mich total und meine Liste mit Kandidatinnen für den Podcast wächst wirklich beständig. Also schickt sehr gerne weiter eure Vorschläge. Und auch sonst freue ich mich, wenn ich von euch höre, Feedback, Anregungen, auch natürlich, wenn ihr Sternchenbewertungen da lasst, auch dafür ganz lieben Dank. Da hat sich auf Apple Podcasts mittlerweile einiges angesammelt, also ganz, ganz lieben Dank für diejenigen von euch, die dort Sternchenbewertungen oder auch richtige kleine Reviews hinterlassen haben. Das hilft dem Podcast sehr, sichtbarer zu werden. Und ja, als letztes ein ganz, ganz großes Dankeschön auch an diejenigen von euch, die Her Story und auch den Newsletter Their Stories jetzt auf Steady mit unterstützen. Also der Dank geht raus an Jana, Susanne, Gabriele, Manuel, Kerstin, Barbara, Katharina, Mirko und seine Lebensgefährtin. Die beiden haben mir eine Spende auf PayPal zukommen lassen, die wirklich sehr, sehr großzügig war. Dafür nochmal ein sehr großes Dankeschön. Ihr unterstützt damit die Arbeit am Podcast und am Newsletter und helft mir, dass ich eben für euch auf Sendung gehen kann. Und ich weiß eure Unterstützung da wirklich sehr zu schätzen. Also ganz, ganz lieben Dank. Wenn ihr auch unterstützen möchtet, dann freue ich mich natürlich sehr und das könnt ihr auf steadyhq.de/herstory tun oder ihr geht direkt auf die Website herstorypod.de. Dort findet ihr auch einfach das Logo von Steady, draufklicken und dann landet ihr bei Steady. Die Links packe ich euch in die Shownotes. Und damit will ich euch auch gar nicht länger von der Crossover-Folge abhalten. Ich drücke jetzt aufs Knöpfchen und ihr hört gleich das Intro von Bugtales. Und dann geht's los. Ganz viel Spaß damit.
Herzlich willkommen zur Bugtales Jubiläumsfolge Nr. 40 und auch der einjährige
Jubiläum.
Ja, Geburtstag sozusagen. Genau. Weil im Juni 2020 haben wir begonnen.
Genau.
Und so hat sich unser Podcast entwickelt mit Geschichten aus den Biowissenschaften und wie immer mit mir, Lorenz, und meiner Kollegin
Jasmin.
Genau, aber heute etwas spezieller, Jasmin.
Genau, also es wäre gut, wenn, Lorenz, du mich heute Räuvers nennen würdest.
Ja.
Ich bin nämlich heute nicht die einzige Jasmin in diesem Podcast. wir verraten euch gleich, dass wir, wen wir hier dabei haben. Wir sind nämlich heute zu dritt. Aber erst einmal können wir uns selbst ein bisschen auf die Schulter klopfen, weil wir vor einem Jahr, ich hatte schon länger so die Idee zum Podcast und habe Lorenz irgendwie angequatscht. Wir kannten uns nicht mal groß, ne?
Ja.
Und dann habe ich gefragt, ob er Podcast machen will. Hast du gesagt, okay.
Ja.
Und jetzt haben wir schon, wie viel? 40 Folgen haben wir schon gemacht. Cooler Zufall, dass es eine runde Zahl ist dann bei unserem Einjährigen. Und wir freuen uns, dass so viele tausende Menschen unseren Podcast mittlerweile hören.
Ja, so. Vielen Dank.
Ja, und weil das eine besondere Folge ist, haben wir jetzt heute keine News mitgebracht, sondern eine Wissenschaftlerin quasi. Auf aber nicht biologisch, sondern auf der historischen Seite. Und zwar ist heute bei uns zu Gast Jasmin Lörchner.
Hallo.
Und sie ist Journalistin für Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Geschichte. Und warum wir dich eingeladen haben, du hast seit einem Jahr einen ganz tollen Podcast, auch seit einem Jahr. Der heißt Her Story. Und da geht es darum, Frauengeschichte sichtbar zu machen, was natürlich gerade im Bereich Wissenschaftlerinnen auch sehr wichtig ist und nicht immer so, es hatten wir schon das Thema, Watson Crick und so, nicht immer so gut gemacht wird. Ja. Und in diesem Podcast stellt sie Frauen aus allen möglichen Bereichen vor, Politik, Wirtschaft, Kunst und Wissenschaft und allen möglichen Kontinenten und auch über die Zeitgeschichte hinweg. Und seit neuestem hat Jasmin eine Newsletter, in dem sie über FINTAs, also Frauen, Inter, Nichtbinäre, Trans, Agender und queere Menschen schreibt und Storys über sie zusammenträgt. Jetzt habe ich aber genug geredet. Hallo Jasmin!
Hallo! Sehr schön, dass ich da sein kann. Ganz lieben Dank für die Einladung. Und wir machen dann heute die doppelte Jasmin, um die HörerInnen zu verwirren.
Ja, deswegen mache ich mal heute die Räubers. dann darfst du Jasmin bleiben und ich bin heute Räubers.
Genau.
Ja, und ich kenne sie und Lorenz kennt sie auch durch Twitter sind wir auf deinen Podcast gestoßen und auch über deinen Twitter-Account, der hier auch nochmal erwähnt sein möchte, HerStoryPod. Und da erzählst du ja auch jeden Tag, machst du ganz tolle Posts und Beiträge zu Frauen der Geschichte. Finde ich sehr, sehr spannend.
Ja, danke schön. Das ist mir auch mittlerweile ein Anliegen.
Ja, finde ich auch richtig gut. Also, weil das auch so schön snackable ist irgendwie. Und manchmal sind die Threads auch länger und da kann man sich ein bisschen mehr drauf einlassen. Also gefällt mir. Und zur Feier des heutigen Anlasses hast du uns eine Wissenschaftlerin mitgebracht, oder?
Genau. Und ich habe euch auch eine mitgebracht, die auch einen Preis gewonnen hat. Also damit wir heute die Folge auch schön rund machen und eine positive Story haben. Genau, weil man ja leider tatsächlich, wie du gesagt hast, recht häufig immer noch über Geschichten stolpert, in denen die Frauen wissenschaftliche Beiträge geleistet haben und am Ende die Kollegen, absichtlich nicht gegendert, dann die Preise nach Hause getragen haben. Und in diesem Fall war das aber anders, genau.
Sehr gut.
Ja, und zwar habe ich euch mitgebracht eine Italienerin, die da heißt Rita Levi Montalcini. Also ich habe leider kein Italienisch gelernt, das heißt, falls ich den Nachnamen jetzt nicht ganz so italienisch ausspreche, wie er vielleicht ausgesprochen werden sollte, bitte ich um Entschuldigung. also sie hat ein sehr langes Leben gelebt, nämlich geboren ist sie 1909 am 22. April und gestorben ist sie dann am 30. Dezember 2012, also über 100 geworden und war dann auch die älteste Nobelpreisträgerin. Also so viel kann ich schon verraten. Sie hat tatsächlich einen Nobelpreis bekommen und zwar 1986. Also sie war eben Italienerin, wie schon gesagt, und Medizinerin und Neurobiologin. Also das ist das Feld, auf dem sie sich betätigt hat, auf dem sie geforscht hat. Und sie hat einen zuständigen Wachstumsfaktor entdeckt und erforscht. Den nennt man Nerve Growth Factor, also den Nervenwachstumsfaktor. Das geht auf sie zurück und der spielt heute eine relativ große Rolle. Und ja, dafür hat sie also 1986 gemeinsam mit einem Kollegen Stanley Cohen dann den Nobelpreis für Medizin und Physiologie bekommen. Und das finde ich auch ganz spannend, in Italien ist das auch so, dass Menschen, die besondere Beiträge leisten zu Wissenschaft, Kultur, können auch zu Senatorinnen und Senatoren auf Lebenszeit ernannt werden. Und das ist bei ihr auch geschehen, 2001, also war sie schon ziemlich alt. Und dann durfte sie also auch in der italienischen Politik mitmischen. Und das hat sie dann auch getan. Also da komme ich zum Schluss nochmal drauf. Das ist wirklich ein sehr, sehr, ein sehr reiches Leben, was sie gelebt hat. Also sie ist eben, wie gesagt, 1909 in Italien geboren, in eine Familie, die Familie waren sephardische Juden und sie ist in Turin aufgewachsen. Sie hat eine Zwillingsschwester, Paola Levi Montalcini. Also diejenigen, die sich für Kunst interessieren, kennen sie vielleicht, denn sie wird später eine recht bekannte Malerin. Und Rita Levi Montalcini stößt bei ihrem Vater zuerst so ein bisschen auf taube Ohren, weil der Vater eigentlich nicht so viel von höherer Bildung für Mädchen hält. Das ist ja damals noch leider noch ein Thema, dass man das Gefühl hat oder dass es die Überzeugung gibt, Mädchen und junge Frauen brauchen nicht unbedingt eine höhere Bildung. Und sie setzt sich dann aber durch. Also es gibt das ja so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das ein Urban Myth ist, dass sie beschlossen haben sollen, Medizin zu studieren, als das Kindermädchen der Familie Giovanna an Krebs erkrankt ist. Also das kann sein, dass das ein bisschen überbetont wird, dass das vielleicht gar nicht stimmt. Was aber stimmt, ist, dass sie auf jeden Fall ihren Vater irgendwann überredet, dass er sie eben doch studieren lässt. Und sie studiert dann 1930 bis 36 Medizin in Turin und ja, also sie studiert in den 30er Jahren und das weiß man ja, dass zu der Zeit in Italien schon Mussolini an der Macht ist. Also sie studiert da als Jüdin unter sehr fragilen politischen Umständen und für sie auch gefährlichen politischen Umständen. Zunächst funktioniert es noch relativ gut. Sie studiert bei einem Professor namens Giuseppe Levi, der ist Neurohistologe und der interessiert sie fürs Nervensystem. Und das wird dann so ihre Leidenschaft. Und Levi ist auch ein ziemlich flammender Antifaschist. Wie gesagt, seit 1922 ist Mussolini in Italien an der Macht. Und Mussolinis Regierung verweigert dann ab 1938 allen Jüdinnen und Juden den Zugang zu akademischen Positionen. Und da hat sie ihr Studium schon 2 Jahre abgeschlossen, arbeitet als Forschungsassistentin. Und nach diesem Erlass verliert sie dann als Jüdin eben ihren Job und muss sich dann auch kurz danach verstecken, weil eben die Verfolgung dann wirklich stärker einsetzt. Und sie lebt dann in Florenz in einer kleinen Wohnung und weil sie eben nicht mehr im Labor arbeiten und forschen kann, forscht sie dann in ihrer Wohnung weiter. Also sie baut sich dann quasi in ihrem Schlafzimmer so ein Mini-Neurologie-Labor.
Ach, geil.
Und forscht dann dort zum Nervensystem. Und sie interessiert sich also dafür, sie will herausfinden, wie die Nerven, die ja in einem Embryo schon angelegt sind, wie die so wachsen, dass sie dann am Ende in alle Gliedmaßen reichen, also bei Menschen eben Hände, Füße und so weiter. Und sie stößt dann auf einen Aufsatz von einem Forscher namens Victor Hamburger. Ich glaube, der ist Amerikaner und heißt also tatsächlich Hamburger mit Nachnamen. Und der hat schon erste Experimente mit Kükenembryonen durchgeführt. Der hat also Gliedmaßen von den Embryonen amputiert und beobachtet dann, wie sich die Ganglien, also das sind ja die Nervenbündel oder die Bündelung von Nervenzellkörpern, man nennt die, glaube ich, auch Nervenknoten. Der beobachtet dann, dass wenn er diese Gliedmaßen amputiert, dass diese Ganglien dann deutlich zurückgehen. Und die sollen ja eigentlich, bündeln die Nerven, die vom Rückenmark kommen und leiten sie dann zu ihren eigentlichen Zielen weiter, also zu den Gliedmaßen beim Küken, dann zum Beispiel Fuß oder Flügel. Ne? Und ja. Er beobachtet also, wenn er die amputiert, die Gliedmaßen, dann geht die Zahl dieser Ganglien in seinem Experiment also deutlich zurück und er glaubt, dass das umgebende Gewebe normalerweise so eine Art Zeichen gibt, so eine Art Startschuss sozusagen, dass es den Nerven sagt, die müssen sich entwickeln. Und wenn dieses umgebende Gewebe also weg ist, weil Hamburger das ja amputiert hat, dass dann dieses Signal nicht mehr da ist. Und sie forscht also an diesem Experiment weiter, beziehungsweise wiederholt es. Und sie nutzt eine etwas andere Möglichkeit oder eine etwas andere, anderes Verfahren, um dieses Wachstum sichtbar zu machen, weil er da offenbar ein Verfahren gewählt hat, wo er das Nervenwachstum gar nicht so detailliert beobachten kann. Und sie hat dann also ihr Minilabor in ihrem Schlafzimmer und hat da so einen kleinen Inkubator und ein Mikroskop und nutzt zum Beispiel Nähnadeln so als Miniskalpell und als kleine Spachtel und bastelt sich da quasi wirklich so ein bisschen DIY-mäßig was zusammen, um eben ihr eigenes Labor betreiben zu können. Und sie verbraucht natürlich jede Menge Eier, die sie für ihre Experimente braucht, die eben befruchtet sind, und wiederholt dann dieses Experiment. Und indem sie die Nervenfasern also anders, ein anderes Verfahren nutzt, um deren Wachstum zu beobachten, kann sie dann in ihrem Experiment sehen, dass die Nerven also nicht einfach sofort aufhören zu wachsen, wenn man ein Gliedmaß amputiert, sondern dass die im Gegenteil zunächst sogar noch wachsen und dann aber eben ihr Ziel, wo sie eigentlich hinwachsen wollen, nicht mehr erreichen und dann absterben. Und daraus schließt sie eben, dass es so eine Art Botenstoff gibt oder so eben so ein Signalstoff, der das Zeichen zum Wachstum gibt, der nicht nur das Zeichen gibt, sondern der dieses Wachstum regelrecht antreibt. Und ja, sie macht diese Forschung also in den Ende der 30er Jahre. Und um sie herum ist eben, ja, Zweiter Weltkrieg, und Ende 1942 werden die Bombenangriffe auch in Florenz dann so schlimm, dass die Familie aufs Land fliehen muss. Und sie führt dann aber trotzdem, sie baut sich auch da wieder so eine Art Labor auf und muss dann immer mit dem Fahrrad zum Bauern fahren, um dann frische Eier für ihre Experimente zu kaufen. Also das ist eigentlich echt so ein bisschen, also man muss ein bisschen lachen, aber es ist natürlich tragikomisch. Also es ist eine interessante Vorstellung, ne? Weil wenn man sich auch überlegt, viele sind in der Zeit natürlich, also die haben vielleicht nicht mal mehr ein Heim. Im Prinzip, sie muss sich ja auch verstecken. Viele sind auf der Suche nach Nahrung, und man hat aber auch so ein bisschen das Gefühl, vielleicht nutzt sie dieses Weiterforschen, ist vielleicht auch ein Stück für sie so eine Art Überlebensstrategie, wie sie mit dieser Situation einfach zurechtkommt, dass sie ein Ziel hat und dass sie einfach nicht nur irgendwo rumsitzt in dieser furchtbaren Situation, sondern dass sie auf etwas hinarbeiten kann. Und so kommt sie dann eben, sie schafft es durch den Krieg. Und kurz nach Kriegsende 1945 widmet sie sich dann auch wirklich wieder komplett der Forschung, und sie bekommt dann das Angebot, für ein Semester in die USA zu gehen, an die St. Louis Washington University, und dort arbeitet sie dann mit Victor Hamburger, mit dem sie eben dessen Forschung sie eben vorher schon gelesen hat und auf der sie ja bis jetzt aufgebaut hat. Und einer von Hamburgers Doktoranden forscht dazu, der hat so einen anderen Ansatz, der will sehen, ob zum Beispiel auch schnell wachsendes Gewebe in Tumoren auch dieses Wachstum von Nervenzellen so anregen kann, wie es normalerweise sich entwickelnde Körperteile tun. Und dafür experimentiert er also mit Tumoren und Kükenembryonen und findet dann heraus, dass die tatsächlich sehr stark das Wachstum von Nervenzellen anregen. Und er glaubt, dass das zum Beispiel mit der Oberfläche des Tumors was zu tun hat. Und sie nimmt dann auch wieder dieses Experiment, führt es nochmal durch mit leicht anderen Umständen, weil sie nämlich glaubt, dass die Tumore genauso wie eben sich entwickelnde Körperteile auch Signale zum Nervenwachstum abgeben. Und weil sie aber nur mit relativ wenigen befruchteten Eiern experimentiert, hat sie irgendwann das Problem, sie muss dieses Experiment skalieren. Also sie muss eine gewisse Zahl an, sie muss ein quantifizierbares Ergebnis produzieren, damit man eben nicht sagt, ja, das sind jetzt nur Einzelerkenntnisse, das ist ein Einzelbefund, und kann es damit dann einfach abtun. Sie muss also einen Weg finden, um das in wesentlich höherem Ausmaß zu tun oder größerem Ausmaß. Und was macht sie also? Sie schnappt sich zwei dieser Labormäuse, die mit diesen Tumoren gezüchtet werden, und angeblich packt sie in ihre Handtasche und fliegt mit denen dann nach Rio de Janeiro.
Ach du meine Güte.
Weil in Rio de Janeiro gibt's einen anderen Doktoranden von dem Victor Hamburger, der eben auch in diesem Feld forscht, und die haben dann ein Labor, in dem sie mitarbeiten kann. Und dort kultiviert sie dann erstmal jede Menge dieser Nervenknoten, dieser Ganglien, und lässt die dann nicht, wie in dem anderen Experiment, da wird der Tumor auf das mit dem Küken zusammen kombiniert oder da drauf gesetzt, also das Embryo, sondern sie lässt die Ganglien in der Nähe der Proben dieser Maustumore wachsen und sieht dann schon nach 24 Stunden, dass sich neue Nerven rund um die Ganglien herum bilden, dass die wachsen und am stärksten auf der Seite, die diesem Tumor zugerichtet ist oder zugewandt ist. Und das ist für sie also ein guter Beweis für ihre Theorie, dass es diesen Nervenwachstumsfaktor gibt. Und im Verlauf von weiteren Experimenten kommt sie dann auch bei diesem Wort an, bei diesem Namen an. Und das, diese Entdeckung ist eben heute auch als Nervenwachstumsfaktor bekannt. Und das ist halt eine Grundlagenentdeckung, die ein ganzes Feld für Forscher aufgemacht hat. Und das ist eine hormonähnliche Substanz, die übermittelt quasi Signale oder Botschaften an Nervenzellen, dass sie wachsen sollen. Und heute weiß man, dass es hunderte von diesen Substanzen gibt. Und also das heißt auch diese, wenn die eben Signale an Nerven geben, dass Nerven wachsen müssen, haben die natürlich auch, gibt's ja ganz viel Potenzial, wofür man die nutzen kann. Ne? Also, dass man damit vielleicht bestimmte Krankheiten in Schach halten kann, also Nervenkrankheiten wie zum Beispiel Parkinson, wo die Nerven ja absterben zum Teil. Und das ist also ein ganz wichtiges Feld, für das sie dann eine Grundlagenforschung gelegt hat und das halt in der Medizin wirklich wichtige Forschungen mit vorantreiben kann. Und da kommt sie ungefähr so in den 50ern, 60ern an und ab den 60ern pendelt sie dann für ihre Arbeit zwischen den USA und Italien. Sie bekommt nämlich in Rom ein eigenes Labor und arbeitet dort und gleichzeitig arbeitet sie eben auch in den USA mit ihren Kolleginnen weiter. Und die Mitarbeiter in Italien sagen von ihr, dass sie eigentlich so, die ist so ein richtiger Workaholic. Also sie bekommt, sie macht schon morgens kurz vor 7 Anrufe bei ihren Mitarbeitern oder noch am sehr späten Abend und will dann Versuchsaufbauten durchsprechen für die nächsten Experimente.
Oh Gott.
Genau.
Kommt mir bekannt vor.
Klingt leidenschaftlich, aber wenn man dann die andere Person ist, ist auch nicht so schön.
Genau. Ich habe auch gedacht, Work-Life-Balance. Ja. Die Mitarbeiter sagen wohl, dass sie das eigentlich total inspirierend fanden. Also ich glaube, da gab es bestimmt auch mal den einen oder anderen Moment, wo die das vielleicht nicht ganz so toll fanden.
Also ich nicht ganz so inspirierend.
Genau, ich würde das nicht unbedingt immer nur inspirierend finden, wenn man mich irgendwie noch abends um 22 Uhr anruft, um über Versuchsaufbauten zu sprechen. Ne? So sehr man seine Arbeit vielleicht auch liebt, aber ja. Und also sie arbeitet aber auch deshalb so hart, weil diese Forschung, ich habe es ja gerade gesagt, ist halt Grundlagenforschung. Wenn sowas so neu ist, dann gibt es natürlich erstmal viele hochgezogene Augenbrauen. Und sie ist also am Anfang damit noch relativ allein. Das wird oft angezweifelt und das ändert sich dann so in den 60ern, 70ern so langsam. Und es gibt dann mehr Leute, die auch auf diesem Feld mitforschen. Und da ist es dann so, dass sie erstmal so ein bisschen, ja, fast ein bisschen rumpoltert. Also sie hat jetzt so lange allein in dem Feld geforscht, dass sie dann fast, ja, ein bisschen unhappy darüber ist, dass jetzt da so viele in ihrem Forschungsfeld mitmischen. Also sie fährt dann wohl eine Zeit lang auf Konferenzen, hört sich dann die Vorträge an und stellt dann anschließend Fragen, die eigentlich mehr so ein bisschen Monologe sind, in denen sie dann recht viel über ihre eigene Forschung spricht. Ich finde es eigentlich auch ein bisschen verständlich. Also wenn man so lang geforscht hat und so allein stand und man ist immer angezweifelt worden und die Leute wollten von der Forschung nichts wissen, dann kann ich auch verstehen, dass sie vielleicht am Anfang so eine Art Reflex hatte, da sich so ein bisschen gegen zu wehren, dass jetzt andere Leute da in ihre Forschung so ein bisschen reinpfuschen. Also sie war offenbar auch sehr methodisch, hatte genaue Vorstellungen, wie sie ihre Experimente macht und aufbaut. Und wenn Leute das ein bisschen anders angegangen sind, dann hat sie sich davon anfangs fast so ein bisschen in Frage gestellt gefühlt. Und also ich glaube, es ist ihr dann aber irgendwann bewusst geworden. Also es ist ja eigentlich genau das, was Forschung vorantreibt, ne? Also dass wir etablierte Ansätze hinterfragen und auch mal was Neues ausprobieren und genau dadurch dann ja auch neue Entdeckungen machen. Also
und zur Wahrheit gehört auch dazu, dass wenn man auf so wissenschaftliche Konferenzen fährt, dass es dann die Vielzahl der Leute eher betrifft, dass die monologisieren, anstatt Fragen zu stellen. Das ist eher die Regel als die Ausnahme.
Ja. Ich glaube, es kennen viele auch aus Meetings, ne? Sich melden und dann nochmal monologisieren, was der oder die Vorrednerin gerade gesagt hat. Ja. Ich glaube, es ist generell sehr verbreitet. Ja, und sie hat sich dann auch irgendwann damit arrangiert und fand es dann, hat es dann auch als Bereicherung empfunden und wurde dann in dem Feld auch wirklich sehr respektiert, weil sie eben so viel Grundlagenforschung da gelegt hat und gemacht hat. Und sie hat dann zum Beispiel in ihrer Forschung später auch noch herausgefunden, dass diese NGFs, also diese Nervenwachstumsfaktoren, sogar Auswirkungen auf das Immunsystem haben können. Und sie ist dann auch wirklich, ja, so ab den 60ern, Ende der 60er, ist sie wirklich sehr unermüdlich auch, was ihren Einsatz für die Wissenschaften generell anbelangt. Also sie kehrt nach Italien zurück und in Italien hat die Wissenschaft zu dieser Zeit jetzt nicht so den wahnsinnig besten Ruf. Also Italien ist zum Teil eben so ein bisschen von Korruption durchzogen, je nach Stadt. Und das zieht sich eben bis in die Politik. Und das Problem ist eben auch, dass die Wissenschaft vor allem zu wenig Budget hat in Italien. Und sie kehrt nach Italien zurück 1969, wenn sie eben anfängt, da zu pendeln in ihr Labor in Rom und macht sich da wirklich sehr dafür stark, dass die Wissenschaften in Italien aus ihrer Mittelmäßigkeit, wie sie das selber nennt, ja, befreit werden sollen und dass man eben da wirklich wieder investiert und Wissenschaft wieder hochklassig macht. Und ja, also all dieses kulminiert dann 1986 in ihrem Nobelpreis für Medizin und Physiologie, den sie bekommt, zusammen mit dem Kollegen Stanley Cohen, der eben auch in diesem Feld forscht.
Hatte sie mit dem mal interagiert im Vorhinein schon, oder?
Ich glaube, ja. Sie, ich glaube, die haben, ich weiß nicht, ob sie ein richtiges Projekt zusammen hatten oder ob das so ein Fall war, in dem ihre Forschungen aufeinander aufgebaut und sie sich aufeinander bezogen haben. Mhm. Das weiß ich jetzt in dem Detail gerade nicht. Aber spannend fand ich auch, dass sie, die ja eigentlich in eine jüdische Familie geboren wird, dann am Ende in die päpstliche Akademie der Wissenschaften berufen wird, 1964. obwohl sie, also sie ist in dieser jüdischen Familie geboren, lebt den jüdischen Glauben aber nicht, ist sogar offen Atheistin. Und da finde ich es eigentlich dann umso schöner, dass sie dann auch als erste Frau 1974 in die päpstliche Akademie der Wissenschaften berufen wird. Und dann mit 92 Jahren schon wird sie 2001 vom Staatspräsidenten, vom italienischen Staatspräsidenten damals Carlo Campi zur Senatorin auf Lebenszeit ernannt. Also das habe ich ja eingangs gesagt, das ist eine Ehre, die ItalienerInnen für besondere Verdienste in sozialen, wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen Gebieten erteilt wird. Und sie wird eben in diesem Rahmen mit aufgenommen. Und ja, dann wird ihr zweimal auch angetragen, dass sie quasi die Eröffnungssitzung des italienischen Parlaments als Alterspräsidentin leiten kann. Da lehnt sie aber beide Male ab. Da will sie eigentlich nicht so richtig mitmischen. Aber sie ist mit Romano Prodi befreundet. Ich glaube, der ist manchen von uns auch noch ein Begriff, weil der 2006 zum zweiten Mal italienischer Ministerpräsident wird. Und der hat damals eine relativ wackelige Regierungskoalition mit einer relativ dünnen Mehrheit. Und sie erscheint da aber eben demonstrativ zu jeder Abstimmung, um sicherzugehen, dass er eben seine Mehrheiten bekommt. Aber was ich spannend fand, war, dass 2006 dann rasseln die trotzdem so ein bisschen aneinander, obwohl die eigentlich gut befreundet sind. Es gibt nämlich einen Streit übers Haushaltsbudget und Prodis Regierung hat in ihrem Budgetvorschlag Kürzungen für die Wissenschaften vorgesehen. Mhm. Und da sagt Rita Levi-Montalcini dann nicht mit mir.
Zu und, Recht.
Genau.
Ja.
Und dann sagt sie, ja, dann kriegt ihr als Senatorin meine Stimme nicht und setzt sich damit dann auch durch. Und Prodi gibt danach, die Kürzungen gehen also nicht durch. Und Levi-Montalcini läuft dann eben am Tag der Abstimmung eben sehr in ihrem typischen, also sie ist eine sehr selbstbewusste Frau, läuft dann da ein, gibt ihre Stimme ab. Und ihre Stimme ist eben die eine entscheidende, weil es nämlich die Einstimmenmehrheit ist, die am Ende dieses Haushaltsbudget dann durchbringt. Und ja, sie hat halt ihre Stimme genutzt, um ihre Wissenschaft, ihre geliebte Wissenschaft zu schützen, was ich auch sehr gut finde, sehr begrüße.
Ja.
Und
Finde ich ziemlich cool, wie die sich da durchsetzt.
Ja. Ich finde sie sehr beeindruckend, auf jeden Fall. Also sie war die erste Person, die einen Nobelpreis erhalten hat und mindestens 100 Jahre alt geworden ist. Und sie wird dann zu ihrem 100. Geburtstag von der US-Zeitung Nature besucht, die dann auch ein Porträt über sie schreiben. Und die schreiben zum Beispiel, dass sie zu diesem Zeitpunkt auch immer noch jeden Tag arbeitet. Und geil, dass sie vormittags ihre Zeit im European Brain Research Institute in Rom verbringt, das auch nach ihr benannt ist. Und nachmittags arbeitet sie dann bei einer Bildungsinitiative für afrikanische Frauen, die sie 1992 selbst gegründet hat. Und sie ist auch so eine typische, sie wird von denen als so eine typische italienische Grande Dame beschrieben. Also ist super gut angezogen, die Haare wirklich perfekt, die Finger manikürt. Also richtig, wie man sich so eine sehr ehrbare, stolze italienische...
So eine Matriarchin, die einfach genau, alles regelt.
Genau, und die halt auch mal notfalls dem Ministerpräsidenten so links und rechts eine Klatschwelle, wenn er ihr Wissenschaftsbudget kürzen will, genau. Ja. Und ja, 2010 wird dann ein Asteroid nach ihr benannt und zwei Jahre später, am 30. Dezember 2012, stirbt sie dann. Und ja, also es ist ein sehr, sehr reiches Leben, in dem sie wirklich echt viel erreicht hat. Und ich finde es halt, ich finde es so spannend, dass sie so viele Ebenen hat. Also natürlich die Forschungserkenntnisse, die sie macht, auch unter diesen sehr ja bedrückenden Umständen. Mitten im Krieg fängt sie ja an zu forschen. Und dass sie am Ende so ein bisschen beinahe Full Circle kommt, dass sie Politik auch mitbestimmen kann. Ne? Also das finde ich echt total spannend. Deswegen dachte ich, sie wäre eine tolle Kandidatin für eure Folge.
War sie auf jeden Fall. Also ja, sehr, sehr spannend. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja. Denke ich auch so, ich weiß nicht, das sind immer so krasse Role Models. Also ist ja auch so ein, wie so ein, so ein Urgestein, Ruth Bader Ginsburg oder so, wo ich so denke, so Frauen, die früher mit sowas angefangen haben, solche krasse Pionierinnen sind, wie die wohl die Welt wahrnehmen, wie sich das alles verändert. Und ich find's cool bei ihr, sie hat einfach nicht aufgehört zu arbeiten, weil sie nicht denkt, ja gut, jetzt habe ich was geschafft, sondern so, Leute, jetzt muss das hier noch gemacht werden und das hier. Und ich glaube, das ist auch ziemlich gut für einen. Ich meine, gerade wenn man sowas ist wie Wissenschaftlerin oder so oder Schriftstellerin oder meinetwegen Entertainerin, da gehst du ja nicht mit 65 in Rente und denkst dir so, das war's, sondern da ist ja so eine ganz besondere Leidenschaft. Kann ich mir auch, ich glaube auch nicht, dass ich irgendwann in Rente gehe, mit den Stift niederlege, sage, jetzt habe ich so 65 Jahre alt genug Bücher geschrieben, tschüss Leute.
Genau, also, dann einfach Stift fallen lassen, ja.
Ja.
Ich denke da auch immer mal drüber nach, ich sehe das ähnlich, dass ich mir es auch, also ich meine, wir sind jetzt noch weit vom Rentenalter entfernt, deswegen kann man sich das, es ist soweit gedanklich, soweit weg, das kann man sich, glaube ich, eh schlecht vorstellen. Ja. Aber auch, und unsere ganze Generation ist ja sowieso so auf, weiß ich nicht, Effizienz und sowas alles getrimmt. Aber trotzdem kann ich mir das auch nicht vorstellen, dass ich irgendwann einfach aufhöre zu schreiben und dann irgendwie gar nichts mehr mache und den ganzen Tag, weiß ich nicht, Kreuzworträtsel ausfülle oder oder Puzzle mache oder so. Ich finde es auch, kann mir das auch schwer vorstellen. Insofern, ich finde es auch immer toll. Und wo du Ruth Bader Ginsburg sagst, da war es ja auch genauso. Also wirklich, die hat auch so eine krassen Tage gehabt, so mega früh aufgestanden und bis spät nachts gearbeitet. Also ja, dass man, wenn man so eine Leidenschaft hat und so für seinen Beruf lebt, weil man den so liebt, dass man dann einfach nicht aufhören will, kann ich auch verstehen.
Ja, wie ist es bei dir, Lorenz? Was denkst du?
Ich finde es beeindruckend, dass ich das in so ein kohärentes Bild gibt. Also sie scheint sich ja wirklich ihr Leben lang treu geblieben zu sein. So während des Kriegs hat sie noch trotz aller Missstände, hat sie ihr eigenes Labor und in genau demselben Eifer verteidigt sie dann ihre Disziplin gegen die, die ihr Skepsis gegenüber bringen. Und so ist sie auch quasi sehr engagiert mit ihren MitarbeiterInnen und so. Also das ist schon irgendwie, also man sieht schon, dass das so diese eine Persönlichkeitsstruktur ist, die sich in allen Facetten da im Prinzip ausprägt und auch großartig, wie du sagst, dass sie dann auch eine Initiative, Bildungsinitiative für afrikanische Frauen geschafft hat und so. Das zeigt ja wirklich, dass sie auch dann im Zweifelsfall über den Tellerrand ihrer Disziplin jetzt mal hinausgeht und Wissenschaft und Bildung und dann auch von den VerantwortungsträgerInnen dann entsprechend Gelder einfordert, zum Beispiel in diesem Haushaltsbudget. Was ich mich gefragt habe, ist, warum hat es denn so lange gedauert, bis sie da Senatorin auf Lebenszeit geworden ist? Wäre viel cooler gewesen, wenn sie das schon ein bisschen eher da hätte wirken können mit ihrer Energie.
Ja, das stimmt. Ja, die müssen ernannt werden. Aber warum das erst 2001 passiert ist, dass sie ernannt wurde, das ist eine gute Frage. Also man hätte ja theoretisch sagen können, sie hat 86 den Nobelpreis bekommen. Worum's dann wenige Jahre später wird sie jetzt als Senatorin auf Lebenszeit ernannt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob da, ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine Altersbeschränkung dabei ist. Die müssen auf jeden Fall von den Staatspräsidenten, meine ich, vorgeschlagen werden. Und da gibt's eine, was ist das Wort, was ich suche? Da gibt's eine Begrenzung, wie viele vorgeschlagen werden dürfen. Ich glaube 5 pro, entweder pro Jahr oder sogar nur pro Amtszeit. Und dann zieht sich sowas natürlich. Dann vielleicht war sie auf so einer Art, in Anführungsstrichen, Warteliste, bis sie da nominiert wurde. Aber in der Tat, also ich finde, da hätte sie vielleicht auch schon viel früher mitwirken können.
Vielleicht wurde ja vorgefühlt bei ihr. So, also dass man so vorfühlt und sie sagt, nee, sorry, ich habe gerade so viel, ich habe da keinen Bock drauf gerade. Sie hat vielleicht noch ihre Experimente, dass man immer so vortastet, wäre peinlich, man ernennt jemanden, der sagt dann so, ja, danke, aber ich habe keine Lust auf die Scheiße. So, also dass sie vielleicht vorgefühlt haben, sie war so, nee, Leute, nee. Mhm. Mhm. Kann ich mir auch vorstellen, dass die noch so tief in ihrem Wissenschaftszeug da noch drin war, dass sie auf sowas vielleicht keine Lust gehabt hätte. Aber
sie wollte einfach zu viele Eier.
Ob sie, meinst du, sie isst Eier? Vielleicht kann die einfach nicht mehr sehen. Oder nachdem, wenn man so viel daran rum, ob man das dann noch essen möchte? So,
das ist auch nicht. Ja, das frage ich mich auch, das stimmt. Aber du, ich glaube, was da auch mit reinspielt, ist natürlich, wenn das von einem Politiker ernannt wird, dann hängt es natürlich auch damit zusammen, mit welchen Politikern, mit welcher Richtung geht sie konform. Ne? Also das kann natürlich sein. Ich kenne mich jetzt mit der italienischen Politik in den, ich sag mal, 70ern, 80ern nicht so wahnsinnig gut aus, wer da an der Macht war und welcher Seite, in Anführungsstrichen, die angehörten, ob die liberaler waren oder konservativer. Insofern kann es natürlich auch sein, dass sie erstens lange nicht nominiert wurde, weil vielleicht noch konservativere Politiker am Werk waren. Und zweitens, dass sie vielleicht ist man auf sie zugekommen und sie hat gesagt, nee, für euch nicht. Also von euch will ich mich nicht ernennen lassen. Das ist natürlich auch ein Punkt, der da mit reingespielt haben könnte. Aber ich komme da gar nicht so hinweg, dass sie mit 90 noch so viel Energie hatte, ganz ehrlich.
Ja, ich habe nicht mal mit 33 so viel Energie. Also wirklich so, irgendwie, wenn ich höre, was die so den ganzen Tag macht, denke ich mir, da brauche ich ja schon, also dann bis 12 Uhr, bei dem Pensum hätte ich schon 2-mal Mittagsschlaf gemacht. Vor 12.
Ja. Ja, verständlich. Ja.
Ja, deswegen werde ich sowas halt nicht erreichen, aber ist auch okay für mich. Will ich gar nicht.
Meinst du, du wirst nicht Senatorin auf Lebenszeit, wenn wir ein Äquivalent dafür hätten?
Ich würde es auch gern vermeiden, irgendwas mit Politik dann mal. Muss wirklich nicht sein. Also ungern, danke.
Ja. Verständlich.
Gibt's über sie denn eine Biografie oder wo hast du das jetzt alles zusammengetragen?
Ich habe mich so ein bisschen durch Porträts in Nature und Scientific American gelesen. Es gibt tatsächlich, warte mal, ich muss kurz suchen, wie es heißt. Es gibt, glaube ich, einen Film, in dem auch eine Dokumentation, Death by Design, The Life and Times of Life and Times von 1997, in dem über sie, und ich glaube, da geht es auch mal kurz um ihre Schwester, aber hauptsächlich geht es um Zellenbiologie und den Tod von Zellen. Und da kommt sie eben drin vor. Genau, auch ihre Schwester wird da kurz erwähnt. Und auch, die sind mir jetzt nicht direkt ein Begriff, Martin Raff und Polly Matzinger, das sind unter anderem, und Robert Horwitz, das sind auch alles Wissenschaftler, die da drin mit vorkommen in dieser Dokumentation. Also ich kann euch auch gerne den, ich habe es jetzt gerade kurz auf Wikipedia drauf geklickt, auf die Infos zum Film, kann ich aber gerne den Titel nochmal schicken, wenn ihr den in die Shownotes packen wollt, genau.
Gerne.
Ja. Und ich, ach so, warte mal, ich glaube, sie hat auch selber eine, also sie hat viel veröffentlicht, natürlich über ihre Arbeit, logisch. Ich glaube, sie hat aber auch selbst, weiß nicht, ob man es Biografie nennen kann, aber sie hat, glaube ich, selbst in die Richtung auch was veröffentlicht. Ich gucke nochmal nach, schicke ich euch dann auch sehr gerne zu. Ich fand es ja eigentlich total spannend, dass man, dass dieser NGF eigentlich so große Potenziale hat für vielleicht die Behandlung oder Heilung von bestimmten Krankheiten, also zum Beispiel Parkinson. Und als ich es gelesen habe, war ich dann erstmal irgendwie total elektrisiert und dachte, oh Mensch, ich habe schon irgendwie 86 so eine Entdeckung gemacht. Warum ist das denn jetzt noch nicht Teil der Parkinson-Behandlung? Und offenbar ist das so, dass diese NGFs zu groß sind als Moleküle. Weiß ich gar nicht, ob das das richtige Wort dafür ist. Also man könnte die jetzt nicht einfach irgendwie einspritzen oder in Tablettenform dazugeben, um dann Parkinson zu heilen, leider. Aber nichtsdestotrotz finde ich eben diese Potenziale, die das aufmacht, total faszinierend und total spannend. Wenn man am Ende vielleicht wirklich mit zukünftiger Forschung dahin kommt, dass man es doch irgendwie nutzen kann, um solche Nervenkrankheiten eben zu heilen, dann wäre das ja wirklich ein riesiger Beitrag für bestimmte Menschen, die unter solchen Krankheiten leiden.
Absolut. Also das Problem ist so ein bisschen, kennt man ja vielleicht von der Krebsforschung, es ist immer relativ einfach, irgendwelche Dinge auszuschalten, ja, und dagegen irgendwelche Hemmstoffe zu finden. Mhm. Und da gibt es tatsächlich auch eine Klasse, die nennt sich Small Molecule Inhibitors, also kleine Molekülinhibitoren. Mhm. Und da hört man ja schon, dass die von der Molekulargröße sozusagen klein sind. Und dann ist es auch viel einfacher, die in Zellen zu kriegen zum Beispiel oder auch im Körper zu verteilen. Mhm. Aber wenn man jetzt einfach so einen Wachstumsfaktor gibt und klar, also diese Peptidhormone oder Eiweißmoleküle sind dann schon auch ein Stückchen größer. Mhm. Und die wechselwirken natürlich auch überall, also in allen Zellen, die dafür irgendwie so einen Rezeptor haben. Und dann ist es natürlich irgendwie schwieriger, die spezifisch jetzt irgendwo hinzubringen. Und meistens wirken die auch nicht allein. Und es ist dann auch nicht nur ein Molekül, sondern meistens eine ganze Molekülfamilie. Mhm. Und deswegen hast du das auch richtig gehend gesagt. Also als die Frau damit begonnen hat, war das eben noch krasse Grundlagenforschung. Und man ist immer noch, also ich habe auch noch auf dem Gebiet der Signaltransduktion promoviert. Da geht es eben genau darum zu verstehen, wie einzelne Wachstumsfaktoren in den Zellen die Signalverarbeitung verändern. Und man hat da noch lange nicht alles verstanden. Und deswegen ist eben auch so eine Krankheit wie Parkinson nicht mit einem Schalter sozusagen, den man nur umlegen müsste, molekular gesehen zu besiegen, sondern es ist eben immer ein komplexes Netzwerk, was man dann auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sozusagen an- bzw. ausschalten muss. Also
Ach, du hast zu dem Feld zum Teil auch promoviert. Dann wische ich mir jetzt erst recht den Schweiß von der Stirn, dass ich da keinen Unfug von mir gegeben habe mit meinen laienbiologischen Erklärungen.
Nee, also wie gesagt, es gibt ja auch verschiedene Wachstumsfaktoren. Also der mich interessiert hat, war das Erythropoetin, EPO, was die RadsportlerInnen immer nehmen, damit mehr rote Blutkörperchen da sind. Genau. Und dann kann mehr Sauerstoff zu den Organen transportiert werden und man ist leistungsfähiger. Und selbst da ist auch das, was in der Zelle passiert, ist eigentlich nur so eine Einbahnstraße. Und selbst da hat man es noch nicht wirklich verstanden, wie das alles funktioniert. Aber genau, also da ist wirklich noch viel zu tun. Und deswegen braucht es genau solche Persönlichkeiten, die da mit allem Eifer dabei sind und neue Grundlagen entdecken einfach.
Mhm. Ist auch krass, wie die Radfahrer zu, in Anführungsstrichen, Markenbotschaftern für EPO geworden sind, ne? Mhm.
Ja, Insta-Ad. Ja, aber dadurch kennst du die Leute, ne?
Also ja. Ich mein,
durch die netten Doping-Menschen.
Mhm. Toll, ja. Das grüßen.
Genau.
Genau.
Okay, dann vielen Dank. Ich glaube, hast du sonst noch was für uns? Sonst?
Ich? Nö, nur Lob für euren Podcast.
Oh, das freut uns. Ja, können wir gerade zurückgeben. Reichen uns mal den Nobelpreis hin und her. Ja, also auch sehr schön. Aber wenn wir sonst nichts haben, hast du noch was, Lorenz?
Also ich finde es, also es klingt vielleicht so ein bisschen naiv oder was, aber ich finde es total krass, wenn du in deinen Folgen dann immer so zum Beispiel bei der Folge jetzt, letztens war ja das Jubiläum über Sophie Scholl und dann meintest du, naja, okay, es gibt jetzt so viele Sachen über Sophie Scholl, aber ich will jetzt mal was machen, was wirklich nah an den Texten ist. Also hier wird immer so viel in den Mund gelegt und es wird so viel interpretiert, aber du willst möglichst nah sozusagen an dem bleiben, was sie geschrieben hat sozusagen oder, ja genau, also und ich stelle mir diese Recherchearbeit einfach unfassbar schwierig vor, weil also ich meine, in Naturwissenschaften gibt es also dieses eine Suchportal irgendwie PubMed und dann meintest du ja auch schon, findet man dann in den einschlägigen Zeitschriften irgendwelche Porträts oder sowas. Aber alles, was darüber hinaus ginge, würde mich zum Beispiel schon irgendwie überfordern. Und ich sehe das dann auch immer bei Jasmin Schreiber, wenn die irgendwie recherchiert, dann ist das irgendwie alles andere als trivial. Und dann, also habe ich erstmal so ein noch ein krasseres Verständnis dafür kriegt, wie viel Arbeit und wie viel Recherche da einfach immer drinsteckt in diesen einzelnen Beiträgen, auch für den Newsletter und so, ist ja, also ich finde es sehr beeindruckend, deswegen auch von meiner Seite der absolutes Lob dafür und ich lese das immer sehr gern.
Ganz und hörst mir sehr gerne an. Ja. Dankeschön. Ja, also ich finde es halt auch ein schönes, also es ist viel Arbeit, ja, aber es ist auch so ein Rabbit Hole, was ich zum Teil auch genieße. Also weil man sich halt so tief reingraben kann und dann eben so Dinge findet. Und es ist lustig, dass du Sophie Scholl sagst, weil ich am Anfang eigentlich bei dieser Episode noch dachte, boah, über die gibt's echt so viel. Muss ich da wirklich was machen? Und ich habe dann auch auf Twitter damals eine Umfrage gemacht und trotzdem sagten irgendwie noch, ich glaube, knapp 90% der FollowerInnen, ja, mach das mal. Und ich wollte dann eben genau das nicht, dass man eben wieder nur so ein, es gibt relativ viele Beiträge, die in der Oberfläche kratzen. Ich habe mich auch gerade noch mal so vor kurzem so durch die Mediathek geklickt. Da gibt's dann auch natürlich so Dokumentationen und relativ oft, man bekommt halt so die immer gleichen Bullet Points vorgekaut. Ja, wo das gerade hinführt, kann man ja sehen an diesem Instagram-Account, den es seit einiger Zeit gibt, der sehr viel, bei dem es mehrere Leute gibt, wo ich mich dazu rechne, die das recht kritisch sehen, was da passiert und da auch immer wieder darauf hinweisen, auch innerhalb des Accounts, dass da Kontexte leider sehr oft verloren gehen, beziehungsweise gar nicht erst mitgeliefert werden und die FollowerInnen, die häufig ein bisschen jünger sind, also dafür die ist es jedenfalls angelegt, sagte auch der leitende Redakteur oder der verantwortliche Redakteur, dass man das auf junge Frauen zugeschnitten habe, wo ich schon wieder, da schnellen mir schon die Augenbrauen nach oben, ganz ehrlich.
Ja, bei mir, ich habe das auch gedacht, mir so,
Genau, und also, dass die jetzt da sitzen und was dann in den Kommentaren halt zum Teil so abgeht, dass man irgendwie so ausblendet, was in dieser Zeit eigentlich passiert ist, während Sophie so Insta-Stories rausschickt und fragt, ob man sich in der Liebe alles sagen muss, dann frage ich mich, okay, sind wir jetzt in einer Bravo-Foto-Love-Story oder bei GZSZ oder versuchen wir hier wirklich irgendwie ein authentisches, wie sie ja von sich behaupten, dass sie das tun, Bild von Sophie Scholl zu vermitteln. Und ja, also das ist gerade ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt, was da passiert, weil die so eine riesen Reichweite haben und da würde man sich natürlich wünschen, dass die das ein bisschen besser nutzen und eben wirklich versuchen, da ein möglichst historisch korrektes Bild zu liefern.
Aber Jasmin, die haben doch alle von nichts gewusst. Sagen die zumindest in den Kommentaren. Da sagen die auch so Sachen wie, ich vergebe dir und sowas. Also ist doch alles clear jetzt.
Ja,
Alles erledigt, Fall abgeschlossen. So, konnte man sich direkt mal bei ihr bedanken und jetzt haben wir den, jetzt sind wir entnazifiziert.
Ja, und dann Blümchen-Emoji posten und Hashtag inspiriert. Und
ich bin, glaube ich, ausgestiegen, als sie darüber erzählt hat, wie sie ihre Schuhe putzt. Da war es dann vorbei bei mir. Es war noch relativ am Anfang. Tipps zum Schuheputzen oder so. Da dachte ich mir, okay, adios amigos.
Ja, ich meine, das wäre ja an und für sich alles legitim, wenn man eben auch Kontexte einstreuen würde. Also wenn man eben wirklich sagt, okay, hier, natürlich ist das auch ein Stück Alltag im Dritten Reich gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob man unbedingt darauf hinweisen muss, dass Leute im Dritten Reich auch ihre Schuhe geputzt haben und womit. Weil, gut, das fände ich jetzt immer noch relativ redundant. Aber natürlich gab es irgendwie einen Alltag in jedem Haushalt. Aber ich kann halt nicht ausblenden, dass dieser Alltag in sehr, sehr vielen deutschen Haushalten sehr nationalsozialistisch durchsetzt war und was für eine Denke da geherrscht hat und mit wie vielen Dingen die Leute konform gegangen sind. Und dazu gehörte eben auch systematische Verfolgung und Ermordung von unliebsamen, in Anführungsstrichen, BürgerInnen und eben nicht nur Jüdinnen und Juden, sondern auch Sintize und Romnia und politisch unbequeme Menschen. Also, dass das irgendwie so in so einem Instagram-Feed so weich gespült wird und da bisher so gar nichts passiert ist. Ich glaube, heute Morgen haben sie einen neuen Post mal abgesetzt, der so ein bisschen mehr Hintergrund liefert. Das muss man jetzt mal beobachten. Wenn sich das ändert, wäre das ja schön. Aber also bisher in den 4 Wochen oder was das jetzt gelaufen ist, ist es halt echt ein bisschen, ja.
Das ist wie jede Sophie Scholl-Doku ever. Ja, sie fand den Nationalsozialismus ganz blöd. Gut, stimmt zwar nicht, aber egal. Ja, und sie war sehr religiös, das wird ja auch kaum, zumindest als ich die noch so beobachtet habe, kaum thematisiert, und dass sie aufgrund ihrer religiösen Weltanschauung damit sehr gehadert hat und mit vielen anderen Sachen auch, also zum Beispiel auch mit ihrer Lust und Leiblichkeit, und dann werden da wird so getan, als hätte sie ganze Nacktbilder gemalt und so, also es ist alles irgendwie, naja, egal, naja. Aber jetzt trifft mir voll ab, jetzt genau. Hier.
Hashtag so. Make love, not war.
Ja, oh Gott, ich fand das ganz, da dachte ich auch so, okay. Oh, nee. Aber das Schöne ist ja, das Gute an Wissenschaften, Belege sind immer sehr wichtig. Ich stehe auf Belege. Ich bin zwar eine junge Frau, trotzdem lese ich gern Belege. Ungewöhnlich genau. Anscheinend in den Augen dieser Menschen, aber
ich finde Fußnoten cool.
Ja, und da kann man auch so ein bisschen, dieses Rabbit Hole, wenn man irgendwas recherchiert, dann klickt man noch auf diesen Querverweis und auf diesen Querverweis und auf einmal kommt man bei, weiß ich nicht, irgendwie Lautenspiel des Minnegesangs im 15. Jahrhundert raus und hat angefangen bei DNA-Polymerase oder so. Finde ich super. Also ja.
Und so ist es bei mir auch oft, wenn ich recherchiere, um da den Bogen zurückzuschlagen zu dem, was Lorenz gesagt hat, dass eben die Recherche sehr, sehr umfangreich ist, aber genau da findet man eben auch die Perlen oder das, was man vorher nicht auf dem Radar hatte, weil es eben oft, wenn irgendwo zusammengefasst wird, weil dann oft solche Details rausfallen, und die finde ich dann aber eigentlich gerade spannend, weil die dir eben mehr Details entweder zur Biografie oder zu dem, wozu die Menschen geforscht haben, geben, und für mich, ich finde die gerade lohnenswert, weil ich so Quellen finde, die ich halt bei so einem, ja, weiß ich nicht, bei so einer Schnellzusammenfassung einfach nicht finden würde. Und deswegen gehe ich dann auch gerne auf solche Portale. Also du meinst ja PubMed, ich nutze auch oft, in den USA gibt es JSTOR, das nutze ich auch oft, da kannst du dich auch durchfräsen, und da sind auch momentan ganz viele Artikel kostenlos, wegen Pandemie haben die da irgendwie 100 im Jahr oder so, sind kostenlos, also da kannst du lesen, bis es dir aus den Ohren kommt, und ich nutze es auch total gern, da cool. Ist der ganze juicy Stuff.
Sehr cool.
Ja.
Ja, dann sage ich schon mal danke, dass du da warst und wir so schön einerseits über eine Wissenschaftlerin, dann über die Wissenschaft an sich sprechen konnten.
Danke für die Einladung.
Ja, und ich bedanke mich auch. Also ich habe es auch sehr genossen.
Ja. Ihr hattet auch mal weniger Arbeit in eurer Jubiläumsfolge. Auch gut, oder?
Ja, das war, man muss sich ja auch mal feiern lassen hier.
Genau.
Jetzt haben wir dich die ganze Arbeit machen lassen.
Das ist auch in Ordnung. Das darf auch mal sein. Ich habe sehr gerne gemacht. Ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. So, das war die Crossover-Folge mit Bugtales. An dieser Stelle von mir die große Empfehlung, doch einfach Bugtales in eurem Podcatcher zu abonnieren und regelmäßig zu hören. Das Lernpotenzial bei den beiden ist wirklich riesig. Also von dem, was Jasmin und Lorenz da wirklich sehr unterhaltsam besprechen, ich genieße das immer sehr und lerne da wahnsinnig viel dazu. Insofern von mir eine warme Empfehlung. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr den beiden auch auf Twitter folgen. Also ihr findet sowohl den Podcast Bugtales FM auf Twitter als auch Jasmin, die ist dort als @lavievagabond unterwegs, und Lorenz findet ihr unter dem Handle @lorenzadlung. Und wo ihr mich findet, wisst ihr eigentlich schon, ich sag's euch aber trotzdem nochmal, ihr könnt natürlich auf die Website gehen, um dort zum Beispiel Kommentare zu hinterlassen oder mir eine E-Mail zu schicken, also ihr findet die Website unter herstorypod.de, E-Mails könnt ihr schicken an feedback@herstorypod.de. Ihr findet mich auf Twitter und Instagram unter @herstory_pod. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr, wie gesagt, den Podcast und den Newsletter auf Steady unterstützen. Den Link findet ihr ebenfalls auf der Website oder ihr geht auf steadyhq.de/herstory. Ja, das war's für heute. Ich sage ganz lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in 2 Wochen mit einer neuen Biografie. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen.